In unserem Leben ist das ein langes Herumschieben, bis wir den Ruf Gottes verstehen, der unser ganzes Leben haben will. Und wir denken da jetzt schon eigentlich an diese Kinder, wie das wird, ob sie schon in jungen Kinderjahren ihren Herrn lieb gewinnen oder ob das über ganz furchtbare Irrwege erst läuft oder das kann man gar nicht denken, dass sie die Hand dieses Gottes ausschlagen. Ich möchte Sie bloß daran erinnern, dass wir von dieser Seite aus eigentlich nur einen Teil richtig verstehen und sehen. Es gibt noch andere Aussagen der Bibel, die sind ganz groß. Bevor diese Kinder geboren wurden, hat der lebendige Gott sich festgelegt. So wie er sich festgelegt hat, bis zum letzten Volksstamm auf dieser Welt, bis zu den Enden der Erde. Er will Herr sein über die Welt und vor ihm sollen sich alle Knie beugen, alle Zungen sollen bekennen, dass sie im Herrn ihre Gerechtigkeit und ihre Stärke gefunden haben. Unser Herr brennt darauf, diesen Kindern zu begegnen. Und jetzt ist ein merkwürdiger Gegensatz. Unser Zögern, unser vorsichtiges Schieben, soll ich, will ich, was machen wir, sollen wir unseren Kindern überhaupt hier ein bisschen mehr Ermutigung zukommen lassen, sollen wir ihnen mehr Freiheit lassen. Unser Herr will. Es gibt doch keinen Lebensinhalt, gar keinen, der einen Menschen erfüllen und befriedigen kann. Und da wird es uns schwer, was wir da an anderen und besonders an unserer heranwachsenden Generation versäumen. Dass wir ihnen das nicht in einer Eindeutigkeit bekennen, in einer Eindeutigkeit auch durch in unserem Leben unter Beweis stellen, dass wir nichts Größeres kennen als ihn, den Herrn. Und dazu gebe der Herr euch, Eltern und Paten, Weisheit und Geschick. Wir haben am letzten Sonntag einen kurzen Bericht gelesen, dass dort einer in Tadschikistan für 5 Jahre im Straflager gelandet ist, weil er Eltern aufgerufen hat, die Verantwortung wahrzunehmen für ihre Kinder. Bei uns geschieht diese Erweichung eleganter. Bei uns geschieht es im Zeichen der großen Freiheit. Und christliche Eltern werden wanken, was soll ich denn meinem Kind noch sagen dürfen? Sie werden ihrem Kind das Schönste und Beste ihres Lebens sagen müssen. Das können sie nicht verzwingen. Aber Kinder merken, wo Eltern glücklich sind. Und Kinder merken, wo Eltern das Leben haben und die Freude finden. Leben sie das mit ihren Kindern und seien sie ein Zeuge der Herrlichkeit des Herrn für diese Kinder. Und nun möchte ich Sie, Eltern und Paten, fragen, wollen Sie, dass diese Kinder in der Taufe dem dreieinigen Gott übergeben werden? Und wollen Sie, dass Ihre dazu beitragen, diese Kinder auf diesen lebendigen Herrn hin zu erziehen? So antworten Sie gemeinsam, ja, und Gott helfe mir. Und nun wollen wir miteinander noch einmal dieses Lied singen, das wir schon einmal im Rahmen unserer Predigtreihe vom Glauben und vom Mut gesungen haben. Gott lebet, sein Name gibt Leben und Stärke. 544, die Verse 1, 3 und 4. Ihr Christenstand wird erst interessant, wenn Sie mit Gott wagen, durch alle Hindernisse durchzubrechen. Wenn Ihr Glauben diesen frechen Mut bekommt, wo die anderen sagen, das ist alles verloren und das wagen wir gar nicht, und da kommt nichts dabei heraus. Nie hat Gott anders große Dinge in unserer Welt geschaffen als auf diese Weise lernen Sie ein solches Lied auswendig, damit Sie es zur Verfügung haben und dass es auch in Ihren Glauben eingeht. Wir haben heute die Geschichte von David und Goliath. Damals wusste ich nicht, dass wir heute den David taufen. Der war damals noch gar nicht geboren, als wir die Predigtreihe fertig machten. Aber dann ist ja schön, wenn es passt. 1. Samuel 17, das ist so ein gefülltes Kapitel und ich muss in Auszügen lesen, aber es fällt mir sehr schwer, da Teile auszulassen. Es wird erzählt, wie die Philister kommen und in dieses Land der Stämme Israels einfallen und alles plündern. Sie waren ja außergewöhnlich große Leute, diese Philister. Und dieser Goliath war ein Mann von über 2 Meter, der hier Riese genannt wird, ein Vorkämpfer vor dem Heer und der zum Zweikampf auffordert. Es wird hier erwähnt, er hatte einen ehernen Helm auf seinem Haupt und einen Schuppenpanzer an. Und das Gewicht seines Panzers war 5000 Lot Erz, 57 Kilogramm. Wir leben hier am Übergang von der Stein- zur Eisenzeit. Und da haben die Philister es als erste zu der Waffe des Eisens gebracht und das eingesetzt. Der unverwundbare Kämpfer. Im Heer Israels hat nur Saul nachher eine Rüstung. Er hatte eherne Schienen. Man spürt noch dieses Erschrecken über dieses neue Metall, das da gefunden wird, an seinen Beinen, einen ehernen Wurfspieß auf seiner Schulter und der Schaft seines Spießes war wie ein Weberbaum und die eiserne, noch einmal eiserne Spitze seines Spießes wog 600 Lot und sein Schildträger ging vor ihm her und er lästert nun das Heer Israels und fordert zum Zweikampf heraus. David aber war der Sohn jenes Ephraititers aus Bethlehem in Juda, der Isai hieß. Der hatte 8 Söhne und war zu Sauls Zeiten schon zu alt, um unter die Kriegsleute zu gehen. Aber die 3 ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen und die hießen Eliab, der Erstgeborene, Abinadab, der Zweite und Schammah, der Dritte. Und David war der Jüngste. Die 3 ältesten aber waren Saul gefolgt. Und David ging ab und zu von Saul hinweg nach Bethlehem, um die Schafe seines Vaters zu hüten. Aber der Philister kam heraus früh morgens und abends und stellte sich hin 40 Tage lang. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm für deine Brüder diesen Scheffel geröstete Körner, diese 10 Brote und bringe sie eilends ins Lager zu deinen Brüdern und diese 10 frischen Käse bringe dem Hauptmann. Wie das erzählt wird, soll noch einer sagen, Bibel sei langweilig und nicht verständlich. Wie der seine Käse in den Rucksack packt und loszieht. Und sieh nach deinen Brüdern, ob's ihnen gut geht und bringe auch ein Unterpfand von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer Israels sind im Eichgrund und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David früh am Morgen auf und überließ die Schafe einem Hüter, lud auf und ging hin, wie ihm Isai geboten hatte und kam zum Lager. Das Heer aber war ausgezogen und hatte sich aufgestellt zum Kampf und sie erhoben das Kriegsgeschrei. Man kann Menschen kennenlernen. Das Größte im Krieg ist zuerst mal das Maul, nicht bloß beim Boxen vom Cassius Clay, aber macht man zuerst mal Kriegsgeschrei, obwohl bevor noch eine Schlacht geschlagen wird. Und Israel und die Philister hatten sich aufgestellt, Schlachtreihe gegen Schlachtreihe. Und nun wird erzählt, wie also der David kommt, sein Gepäck abstellt, wie der Philister dieses Heer Israels schmäht und höhnt und den Gott Israels verlästert. Saul bietet an, wer den Riesen Goliath erschlägt, bekommt seine Tochter zur Frau. David lässt sich das alles erzählen und hört zu, aber er hat mit einem nicht gerechnet. Als Eliab, sein ältester Bruder, David reden hörte mit den Männern, wurde er zornig über ihn und sprach, »Warum bist du hergekommen? Wem hast du die wenigen Schafe dort in der Wüste überlassen? Ich kenne deine Vermessenheit wohl und deines Herzens Bosheit. Du bist nur gekommen, um dem Kampf zuzusehen.« David antwortete, »Was habe ich denn getan? Ich habe doch nur gefragt.« Und er wandte sich von ihm zu einem anderen und sprach, wie er vorher gesagt hatte. Und dann bringen sie ihn zu Saul, weil David sagt, aber einer muss hinüber und dem das Maul stopfen. Dann sagen sie, geh mal zum König. Und der König sagt, das ist völlig unmöglich, du bist zu klein, du bist zu jung. Vielleicht probier's mal, zieh meine Rüstung an und dann nimmt er die Rüstung. Aber das hat gar keinen Wert, die schleift auf dem Boden, die ist zu groß und die passt er nicht hinein. Und dann nehmen sie die wieder runter und dann sagt noch einmal der Saul, das ist doch völlig unsinnig, dass du mit dem Riesen kämpfen willst. Und dann sagt er, doch, der Mann hat das Heer Gottes verhöhnt. ich stehe in der Macht Gottes. Und dann erzählt er, wie er schon Erfahrungen mit seinem Gott gemacht hat, wie er dort draußen auf der Weide für seine Tiere gerungen hat und wie er erlebt hat, dass der Herr Menschen erretten kann vor Gefahr und vor Not. Und dann geht David hinüber, nahm seinen Stab in die Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Der Philister aber kam immer näher an David heran, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister aufsah und David anschaute, verachtete er ihn, denn er war noch jung und er war bräunlich und schön. Und der Philister sprach zu David: Bin ich denn ein Hund, dass du mit Stecken zu mir kommst? Und der Philister fluchte den David bei seinem Gott und sprach zu David: Komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln unter dem Himmel geben und den Tieren auf dem Felde. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes, des Heeres, den du verhöhnt hast. Und dann sagt er, dass er Goliath schlagen werde, damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn, und er wird euch in unsere Hände geben. Als sich nun der Philister aufmachte und daherging und sich David nahte, lief David eilends von der Schlachtreihe dem Philister entgegen. Und David tat seine Hand in die Hirtentasche und nahm einen Stein daraus und schleuderte ihn und traf den Philister an die Stirn, dass der Stein in seine Stirn fuhr und er zur Erde fiel auf sein Angesicht. So überwand David den Philister mit Schleuder und Stein und traf und tötete ihn. David aber hatte kein Schwert in seiner Hand. Herr, mach uns das groß, wie stark wir sind mit dir. Amen. Liebe Gemeinde, vor wenigen Tagen war dieses furchtbare Seilbahnunglück in Italien, wo diese Gondel abgestürzt ist mit den 43 Insassen. Und man las jetzt, dass die mutigen Stadtväter sich schon wieder entschlossen haben, eine neue Gondel anzuschaffen und die Bahn möglichst bald reparieren zu lassen. Aber sie machen eine schmerzliche Erfahrung, dass die meisten Kurgäste dort in diesem Gebiet ihren Aufenthalt abgebucht haben und nicht mehr kommen wollen. Obwohl die Techniker sagen, das wiederholt sich kein zweites Mal. Das ist eben Furcht, berechtigte Furcht, wenn so etwas noch einmal passiert. Es geschieht doch so viel Schreckliches und man kann eben Furcht nicht einfach weglegen. Furcht ist nicht ein Spleen. Sitzt jetzt wohl hier keiner unter uns in dieser Kirche, der sich nicht fürchtet. Man geniert sich zwar, über seine Furcht zu reden, weil uns das als ein Zeichen der Schwächlichkeit vorkommt, zuzugeben, dass wir mit Dingen nicht mehr fertig werden, die stärker sind als wir. Was ist es? Ist es ein Operationstermin, der vor uns liegt, vor dem wir uns fürchten, eine Prüfung, die bald kommt? Sind es protzende Menschen, so wie dieser Goliath, die höhnen und uns lächerlich machen? Ist es eine Krankheit, die im Moment ruht und von der wir nicht wissen, wann sie wiederkommt, vor der wir uns fürchten? Und es sitzen hier ganz viele, die haben Furcht vor dem geschäftlichen Ruin, Furcht um ihren Arbeitsplatz und um ihre wirtschaftlichen Sorgen. Wir reden nicht über Furcht, aber die Bibel redet von der Furcht. Die Bibel ist so ein modernes Buch, dass sie die Frage des modernen Menschen aufgreift und anspricht. Man kann ja Furcht nicht weglegen. Das ist ja ein ganz merkwürdiges Geschehen, wenn diese Dinge vor unserem Leben liegen, die uns diese Furcht einjagen, diese Tatsachen, vor denen wir nicht weg können. Furcht ist ja das andere von Angst. Angst ist unbestimmt. Furcht sieht ganz konkret die Sache auf sich zukommen. Das unterscheidet Furcht von Angst. Furcht ist ein Zeichen der Intelligenz, dass dann unser Körper als ein Affekt reagiert. Von der Nebenniere sondert sich das Adrenalin ab und geht in den Blutkreislauf und dann kommt der hohe Pulsschlag, dann geht der stoßweise Atem, dann überzieht uns die Gänsehaut, dann sind wir erregt, man kann gar nichts machen, die Furcht, die hat uns so im Würgegriff. Man kann nicht Furcht weglegen, so wie ich das Thema formuliert habe, weggelegte Furcht, das kann man nicht, weil es eine Affekthandlung ist. Aber das verlangt von uns der lebendige Gott. Was kein Mensch von uns verlangen kann, verlangt er, fürchte dich nicht. Achten Sie mal drauf, wie oft das in der Bibel kommt. Weg mit der Furcht, keine Furcht, fürchte dich nicht. Das kann man doch gar nicht weglegen. Doch, das wird verlangt. Und dann wissen Sie erst, wie tief der Glaube in ein Leben eingreifen kann. Wie Jesus seine Jünger kritisiert hat, als sie im tobenden Sturm auf dem See Genezareth plötzlich Furcht hatten. Und er tadelte sie und sagt, ihr seid Kleingläubige, warum seid ihr denn so furchtsam? Das bestreitet uns, da bestreitet uns Jesus das Recht, Furcht zu haben. Das Recht, Furcht zu haben. Und wenn Sie jetzt getroffen sind, wenn Sie verwundet sind, wenn Sie sich jetzt ärgern über meine Worte, dann ärgern Sie sich an der richtigen Stelle. Ich nehme kein Wort von dem zurück, was ich jetzt sagen muss. Er will, dass Sie Furcht weglegen. Und das kann man nicht, aber im Glauben kann man's. Und das muss im Glauben geschehen, dass Furcht überwunden wird. Und ich möchte 3 Fragen heute zu unserem Bibeltext stellen. Woher der Mut? Das waren damals durchtrainierte und robuste Männer, die als Heerbann Israels mit der Trompete zusammengerufen wurden, um das Vaterland vor diesen mordenden und brandschatzenden Philisterheeren zu schützen. Aber als dann dieser Goliath auftrat und zum Zweikampf aufrief, da ist jedem doch, wie es in der Bibel so anschaulich heißt, das Herz entfallen. Wir sagen, das Herz in die Hosentasche gerutscht. Da war plötzlich der Mut weg. Es war seine äußere Rüstung, es war diese außergewöhnliche Körperkraft, dieses Goliath, der da protzt und der noch so hinterhältig und gemein sich über die Schwäche der anderen lustig macht. Und dann verkriechen die sich in ihren Zelten und haben Angst und halten den Atem an, solange der brüllt. Und dann wundert es uns, wie dieser junge David in dieser großen Zahl von Männern Israels auf einmal den Mut hat, zu sagen, ich wage es. Dass es bei Gott nicht auf die Kraft ankommt, das wissen wir alle, theoretisch. Aber wer zieht die Konsequenzen daraus und stellt sich für Gott zur Verfügung und sagt, hier bin ich, du kannst mich jetzt gebrauchen. David sagt, ich habe Mut gegen den Goliath. Er wird nachher von Saul extra noch einmal gefragt, wie er auf diese in seinen Augen verrückte Idee überhaupt kommt. Und dann sagt er, hier geht es nicht um einen Kraftakt dieser Welt. Hier geht es um die Ehre des lebendigen Gottes. Und ich kann wissen, dass in dieser Sache Gott für mich streitet. Und das ist nicht meine Sache, sondern seine Sache. Und jetzt merken Sie auf einmal, dass der Mut des David nicht angeboren ist, sondern aus dem Glauben kommt. Er kann einfach in so einer ganz weltlichen Sache sagen, das geht Gott an. Das ist nicht meine Sache, sondern seine Sache. Und jetzt interessiert mich das. Kann ich denn das in meinen Lebenssachen auch so sagen? Kann ich denn das sagen, wenn Sie meinen Körper auf den Operationstisch wuchten, dass ich sage, das ist nicht mein Körper, sondern Gottes Körper? Können Sie das sagen? Ja, dazu müssen Sie einmal in Ihrem Leben eine Grundentscheidung gefällt haben, ob dieser Körper Ihnen gehört oder ob er Gott gehört. Ob Sie über diesen Leib bestimmen wollen oder ob er zur Ehre Gottes da ist. Und wenn Sie diesen Leib in ihrem Leben Gott hingegeben haben und ihm zur Ehre leben wollen, dann können sie beruhigt sagen, Herr, was das Operationsmesser an diesem Körper herumschneidet, ist nicht meine Sache, sondern deine Sache. Denn das gehört dir und das ist deine Schöpfung und es ist dir zur Ehre. Und ihr Eltern, wenn ihr eure Kinder erzieht, bleibt euch doch vom ersten Tag an bewusst, dass es nicht eure Kinder sind. Ein Stück weit für ein paar Jahre euch anvertraut. Das sind doch Eigentümer Gottes, wo er seine Ehre reinlegt. Wenn ihr schon lange gestorben seid, leben diese Kinder noch und sie stehen vor dem Herrn. Ihr könnt sie nicht auf allen Wegen begleiten und überall ihn verfolgen. Ihr könnt nicht in ihre Herzen hineinsehen und ihr Denken oft nicht verstehen. Wenn uns das doch bewusst wird, Herr, wir legen sie vor dir hin, nimm du sie und darum dürfen wir von diesem auch Großes erwarten. Wir wollen für sie ringen, wie der David sagt, das ist nicht meine Sache. Aber ich will vom Herrn Großes erwarten, weil es um seine Ehre geht. Und dann stellt er die Verheißungen Gottes über dieses schlichte Heer Israels. Er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Diese ängstlichen Kriegsmänner, David sagt, das ist das Heer des lebendigen Gottes. Und dieses Land ist nicht bloß ein Landstrich, sondern ein Land, hinter dem die Verheißungen Gottes stehen, die er dem Abraham gegeben hat, dass dieses Land Grundlage seines Segens wird. Und wenn wir unsere Wohnungen, unser Geld, unsere Berufsarbeit so vor dem Herrn nehmen und sagen, das ist ein Beruf, den ich lebe und den ich tue zur Ehre meines Gottes, auch in der ganz einfachen Pflichterfüllung, auch in der Treue und Hingabe, die ich tue, dann kann man, wie der David, auch in Schwierigkeiten und dann, wenn man nicht mehr weiter weiß, sagen, ich rechne mit meinem Herrn, der mich sendet. David war ja vorher zum König Israels gesalbt worden. Niemand wusste eigentlich davon, außer der Vater Isai und David und Samuel, der Prophet. Und nun war er wieder ganz zurückgezogen. Er lebte am Hof und war dazwischen wieder heimgegangen, um seinem Vater beim Hüten zu helfen, doch Tiere in Bethlehem. Aber mir ist das groß, dass der David nie vergessen hat, dass hier Gott auf ihn seine Hand gelegt hatte und auf diesen jungen Mann gesagt hat, ich will dich gebrauchen. Und es sitzen hier junge Leute, die dieses Große in ihrem Leben begriffen haben. Gott legt seine Hand auf mich und er will mich ganz. Und dann, ihr jungen Freunde, lasst euch doch nicht von der Angst, von der Feigheit, von der Glaubenslosigkeit der Alten anstecken, die ihr auf Schritt und Tritt findet. Wisst doch, dass Gott mit Jungen arbeiten kann. Und wenn die anderen noch lachen und sagen, die sind noch halbe Kinder, sondern die begriffen haben, er legt die Hand auf mich und dann kann ich auch seine Hand fassen und mit ihm rechnen. David hat sich keinen Augenblick über die tödliche Bedrohung hinweggetäuscht. Er hat nie das verharmlost, was vor ihm liegt. Und das ist nie dem Glauben eigen, dass er das herunterspielt. Als dieser Goliath entgegenkommt und ihm lästert, da nennt das David noch einmal, ich registriere das sehr bewusst, du kommst zu mir mit Schwert und was für eins, und mit einem Spieß und was für einen, und mit einem Schild und was für einen. So stehst du vor mir, ich sehe dich in deiner unüberwindlichen Stärke, aber ich habe noch mehr. Und ich habe noch eine größere Waffe. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Ich habe immer noch mit albernen Leuten zu reden, die mir nicht glauben, dass ich bei Hausbesuchen Angst hätte. Ich glaube, dass es dann Böswilligkeit ist, wenn sie das nicht abnehmen. Mir ist bang, was sollen wir denn? Worte machen und schwätzen können wir überall. Aber was will ich denn? Ich will einen Kranken Trost bringen. Wie soll ich denn das können? Ich kann nie anders hinziehen, ich kann keinen Dienst machen, ich kann keine, und ich glaube, so geht es unseren Mitarbeitern, wenn sie ihre Jungscharstunden halten oder was sie machen, ich kann keinen Dienst machen als im Wissen, ich bin im Grund von vornherein der Unterlegene. Ich komme zu dir aber im Namen des Herrn Zebaoth. Das ist unsere Stärke, darum haben wir Mut. Uns ist oft bang, dass wir davonlaufen könnten. Wundern Sie sich doch nicht, wenn Sie keinen Mut haben. Ich habe es erlebt in der Nähe eines großen Evangelisten, den die anderen bewundert und angehimmelt haben, wo die Kirchen übergequollen sind. der oft so mit den Nerven fertig war vor seinen Diensten, dass man ihn kaum auf die Kanzel hochbrachte. Und jeder sagte, er kann erzählen und da hört jeder zu. Das ist Glaubenswagnis, für den Herrn Dienst zu tun. Und wo es anders geht und wo es einer in eigener Kraft versucht, da wird er in kurzem scheitern. Woher können Sie eigentlich wissen, dass Sie unter Gottes Schutz stehen? Das ist ja wichtig für diesen Mut. Sie müssen wissen, Sie können sagen, ich habe eine Entscheidung für ihn getroffen. Sie können sagen, ich habe seine Hand gefasst oder ich glaube ihm. Ich möchte Ihnen immer noch sagen, es ist noch viel zu wenig. Der Glaubensmut kommt letztlich aus dem Erkennen des gekreuzigten Jesus, wo ich weiß, er hat sich für schuldige Menschen totschlagen lassen. Und er hat für solche Leute, für solche schwachen Leute, wo sogar der Petrus keinen Mut mehr hatte in der Nacht, hat er sich zum Tod kreuzigen lassen. Aber damit das feststeht, dass seine Treue gilt, trotz unserer Sünde, trotz unserer Halbheit, trotz unserer Müdigkeit, und dann kann ich auf dieses Kreuz blicken und fröhlich werden und sagen, danke, Herr Jesus, dass du mich hältst. Danke, dass du dich hinter mich stellst. Danke, dass du mich nicht loslässt. Dann kann ich es wagen. Ich traue deiner starken Hand, die mich hält. Deine Hand lässt mich nicht los. Meine lässt dich oft genug los. Mein Glaube ist so schwach, aber du lässt mich nicht los. Es ist in unserer Zeit notwendig, dass die Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft und dass heute die Siege Gottes nicht dort errungen werden, wo große Summen Geld investiert werden und wo man die tollsten Bauten hat, sondern wo Menschen es wagen, mit Gott zu rechnen und hineinziehen in die Welt im Gehorsam Gottes. Und dann werden sie erfahren, was Gott versprochen hat, dass er der geringen Schutz ist, der armen Schutz in der Trübsal, eine Zuflucht vor dem Ungewitter, ein Schatten vor der Hitze, wenn die Tyrannen wüten wie ein Unwetter im Winter, wie die Hitze in der Zeit der Dürre. Und dann ist er da, vor dem man sich bergen kann. Daher kommt der Mut. Das war unsere erste Frage. Woher der Mut? Und die zweite Frage, ist das nicht vermessen? Ich habe in meinem Leben noch nie über diese Geschichte des Goliath gepredigt. Und jetzt verstehen Sie, warum ich so gern freie Texte nehme. Über die Perikopen habe ich in meinem Leben jeweils schon zweimal gepredigt. Und ich finde diese Geschichten so wichtig. Und unser Herr ist so ein freundlicher Pädagoge, dass er uns an Beispielen zeigt, wie man Furcht überwindet. Er sagt nicht bloß, du darfst dich nicht fürchten. Er sagt, so kannst du sie ablegen. Aber nun treffen wir viele, die sagen, so einfach, das ist doch ein Märchen, das klingt so wundersam. Dort der Große und dort der Kleine und der beschlägt den und das geht so gut. Ist das nicht vermessen, zu sagen wie dieser David, ich gehe gegen die ganze Macht des Goliath an? Es ist nicht vermessen. Wir verschanzen uns oft hinter unserer Schwäche und sagen, was kann ich auch heute ausrichten? Es ist die Zeitströmung, die so ganz anders ist. Es sind die Menschen, es ist die Verweltlichung, selbst der christlichen Gemeinde. Man kann gar nichts mehr machen, du bist wehrlos. Und du bist schließlich nur allein. Und wir lamentieren über die versagenden Christen und wir beschweren uns, was die anderen alles nicht können. Und dann ist das eine Ausrede, dass wir nicht tauglich sind. Es ist nicht vermessen. Es ist nicht vermessen, wo einer sagt, und dann will ich für die Ehre Gottes in dieser Welt streiten. Das ist nicht vermessen. Nun muss man darauf achten, wie man diesen Kampf führt. Die freundlichen Helfer wollten den David noch in diese Rüstung Sauls stecken, weil der auch so ein Kettenhemd hat, sicher nicht so ein ganz komfortables wie der Goliath und so ein ganz sicheres, aber immerhin war es ein kleiner Schutz. Solche Lösungen, die kommen nicht aus dem Glauben, sondern aus dem Verstand. Und zwar aus dem Verstand, der nicht von Gott geführt ist. Kennen Sie das? Ich kenne viele Freunde, die eigentlich für Gott etwas Großes tun wollen. Und dann lassen sie sich in die falsche Rüstung stecken. Plötzlich reden sie pathetisch, wie ein alter Patriarch. Und plötzlich fangen sie an, kompliziert zu werden mit allen möglichen Fremdwörtern. Und sie wollen, weil sie ungelehrte Leute sind, plötzlich im Gewand der Gelehrsamkeit daherschleichen. Und sie wollen sich verstellen und meinen, so könnten sie besser ihren Kampf führen. Und so wäre es dann vielleicht weniger vermessen, für Gott zu streiten. Sie machen es feierlich, wo sie eigentlich ganz natürlich vorher waren. Und das soll uns ermuntern, dass es nicht vermessen ist, wenn einer sich behaften lässt bei seiner Schwäche, bei seiner Schlichtheit und bei seiner geringen Kraft. Sehen Sie, wir können alle in den Dienst für den Herrn nur das einbringen, was wir haben und was wir an Gaben mitbringen. Und wir haben alle nur ganz begrenzte Gaben, ganz begrenzte. Das merken Sie besser und sehen das auch viel klarer an mir. Und dieser Gaben wollen wir uns nicht schämen, die wir haben, und die fehlenden Gaben wollen wir uns nicht gewaltsam überstreifen. Wir könnten uns nicht mehr drin bewegen. Und es laufen so viele Christen rum, die sich nicht mehr bewegen können, weil sie sich was Fremdes übergestreift haben. Es wäre entscheidend wichtig, das von David wieder zu lernen, der sagt, ich bleibe, wie ich bin. Ich will ein Original Gottes bleiben. So mit meiner Schlichtheit, ich bin ein Hütejunge und bleibe ein Hütejunge. Ich bin kein König Saul und ich bin kein Hauptmann und ich bin kein Vorkämpfer. Und so mache ich meine Sache. Solche Leute fehlen in der Gemeinde. Solche Leute fehlen heute im Dienst für Gott. Wir haben das bei Gideon schon gesehen, wie er auch behaftet wurde bei dieser Schwäche. Und er sagt, ich kann doch gar nicht, ich bin so eine unbedeutende Familie, da gehöre ich dazu und ich bin nicht geeignet. Und dann sagt Gott, in dieser deiner Kraft, das ist Kraft für ihn, die Ohnmacht offen vor ihm auszusprechen und sie ihm hinzugeben. Und das ist dann nicht vermessen. In der Schlichtheit des eigenen Beitrags Großes von dem Herrn zu erwarten. Noch ein letztes, wird man dabei nicht überheblich. Die Gefahr droht allen Kämpfern. Gott kann uns auch sehr wenig Erfolge sehen lassen, wo wir für ihn streiten und wir würden ja so leicht hochmütig. Wir erleben ja sehr bewegende Dinge, auch in unserem Gemeindeleben, aber ich habe immer wieder Angst, dass wir zum Schluss eine Bilanz machen und dann ganz stolz dastehen und sagen, so wunderbar, was wir haben. Der Herr will nicht uns Ehre geben. Es gibt nur Ehre für ihn. Denn uns kommt sie ja nicht zu, diesem Hirtenjungen David. Warum soll der sich auch brüsten? Weil er Gottes Verheißungen glaubte. Es wäre kindisch, er hätte nicht geglaubt. Die waren immer gewiss, die sind auch bei ihnen gewiss. Die haben noch nie gewackelt. Das ist eine merkwürdige Ehre, die man sich da zulegt. Und es ist peinlich, wenn sich Kämpfer der Sache Gottes als Säulenheilige zurückziehen, unantastbar, für jede Kritik und weil sie sagen, was sie alle schon geleistet und fertiggebracht haben, was sie können und wie gut sie sind. Unser Herr hat eine merkwürdige Art, seine Leute zu demütigen, auch einen David. Und vielleicht haben sie dies noch nie verstanden und noch nie erkannt. Als David ins Lager kam, fiel gleich der ältere Bruder über ihn her. Ohne Grund, das war eine reine Lüge, eine ganz hinterhältige Unterstellung. Und behauptet einfach, der David wolle etwas Übles. Ich kenne deine Vermessenheit und deines Herzens Bosheit. Der treue Junge, der bloß die Käse ins Lager und das Festbrot bringen will, der sich abgeragert hat, den schweren Rucksack zu tragen, kriegt dann eine über den Kopf gezogen. Gemeinheit der anderen. Das kennen Boten Gottes am allerbesten. Und wo sie vor den Herrn streiten, müssen sie wissen, dass sie fortwährend gedemütigt werden. Wir haben neulich in einer Predigt genau das Gleiche schon einmal entdeckt. Und ich könnte es Ihnen jetzt aus der Geschichte nachweisen, dass die großen Zeugen Gottes in einer peinlichen Weise gedemütigt wurden. Ohne Grund, mit haltlosen Anschuldigungen, mit Verdächtigungen, wo nichts da war. Warum lässt denn Gott das zu? David bleibt freundlich und sagt, ich habe doch nur gefragt, er weist das zurück. Das macht unser Herr, damit seine Leute nicht überheblich werden. Und seien Sie bitte vorsichtig in unseren Tagen, am Lästern über andere Christen sich zu beteiligen. wie es Land auf, Land ab in Blättern und Zeitschriften und sonst wo geschieht. Es ist eine Demütigung, die geschehen muss, obwohl sie haltlos ist. Und als der David von der Schlacht zurückkommt, erwartet man, dass jetzt das wahr wird, was Saul versprochen hat, dem will ich meine Tochter zur Frau geben. Das ist nämlich nicht geschehen. Wissen Sie, was der Saul zu dem David gesagt hat? Nicht, du kriegst jetzt meine Tochter. Er hat gesagt, wer bist du, mein Junge? Eine Demütigung des Sauls, der es am nötigsten hatte. Der feige Kerl, der im Zelt saß und nicht den Mut hatte, hinüberzugehen. Der muss diesem kleinen, mutigen Mann noch eins auswischen. Wer bist du denn, mein Junge? Wenn Sie nicht diesen herabsetzenden Klang hören. Wie war dein Name nochmal, fragt Saul. Wie heißt du nicht? Ich kenne den Namen gar nicht. Und dabei steht im Kapitel vorher, dass er David schon an den Hof Sauls kam. Die Theologen haben gesagt, das sei so ein merkwürdiger Bruch. Sicher sei das ein späterer Einschub. Das ist ja immer die theologische Meinung, wenn irgendwie was nicht ganz zusammenbringen. Dabei ist es gerade ja interessant zur Auslegung. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? David war am Hofe Sauls. Und da hat er gar nicht reingepasst in diesen Hof, wo es Gott gewichen war. Und dann wird er wieder heimgeschickt zum Viehhüten. Und selbst nach der Schlacht spielt der Saul noch den überlegenen, ich kenne dich gar nicht, Bübchen, um ihn zu demütigen. Wir wissen ja, wie sich schon von Anfang an die Eifersucht Sauls regte gegen diesen David. Sind Sie dann auch leicht verletzbar? David hat nicht zwei Pressehäuser gebaut, um seinen Ruhm auszuposaunen vor der Welt, damit alle auch wissen, was er für Gott wirklich gemacht hat. Sie werden es nicht verstehen. Nicht mal das Heer Israels wird es begreifen können, was er für Gott getan hat, aber er bleibt demütig und er wird nicht überheblich. Und da können wir lernen bei David. Wir wollen uns mitfreuen, wo anderen Siege geschenkt werden und wollen dankbar sein und den Herrn rühmen. Und ich freue mich, dass wir auch so viel von anderen Gruppen immer wieder erfahren und draußen vom Feld der Mission, was in unseren Tagen kleine Davidsgestalten wirken, wo es ihnen gelingt, in dieser wirren Welt große Dinge zu wagen. Haben Sie Furcht? Haben Sie in Ihrem Leben Furcht? Jetzt wollte ich wissen, ganz genau, vor was Sie eigentlich Furcht haben. Sind es kleine Dinge, große Dinge, Glaubensgehorsam? Ist der gefragt, haben Sie da Furcht? Jesus erlaubt Ihnen die Furcht nicht mehr, weil die Furcht Sie lähmt. Er will von Ihnen gehorsames Hingehen haben und Dienst. Und dazu sendet er Sie. Amen.